Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Product Manager und Product Owner haben selten hierarchische Verantwortung und prägen trotzdem, was gebaut wird und welcher Mehrwert entsteht. In dieser Folge sprechen Tim und Julia Wissel darüber, wie Führung jenseits des Organigramms gelingt, durch Beziehungen, klare Entscheidungslogiken und bewusst gestalteten Kontext. Es geht um Influence Mapping, Stakeholder Maps und darum, wie Klarheit über Ziele und Constraints Micromanagement ersetzen kann. Ich wünsche euch viele neue Impulse.
Wir sprechen hier im Podcast ja immer wieder davon, dass wir Product Owner oder Produktmanagerinnen und Produktmanager als Führungskraft verstehen. Und das bedeutet natürlich in der Regel nicht, dass sie hierarchische Führungsmacht haben und hierarchische Führungskräfte sind, sondern dass sie natürlich das Produkt führen, aber natürlich auch das Team, mit dem sie arbeiten, führen müssen, ihre Stakeholder führen und alignen müssen. Und in der Richtung wollen wir uns heute hier in der Folge auch bewegen. Wir haben sie mal genannt, als Produktmanager ohne Macht führen, jenseits von Organigrammen. Und ich freue mich hierfür als Gast jemanden zu haben, die als Director Product definitiv ein Product Leaderin ist und den Weg gemacht hat, beide Seiten kennt, als PM und als Product Lead. Herzlich willkommen, Julia Wissel von Moja. Hallo, Julia.
Hallo, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass das klappt hier. Wir haben uns letztes Jahr auf der Crafting Products kennengelernt oder ich habe dich da gesehen. Du hast einen super Talk gehalten. Ich glaube, der müsste auch, glaube ich, öffentlich verfügbar sein. Dann werden wir den auf jeden Fall verlinken. Moja, also ich glaube, in Hamburg kennt Moja sowieso jeder und jeder, der schon mal in Hamburg war, kennt Moja wahrscheinlich auch. Am besten erzählst du da gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu. Aber für alle, die Moja nicht kennen, sage ich mal mit völlig unqualifiziert Sammeltaxi in modern dazu. Stimmt wahrscheinlich von hinten und vorne nicht. Aber ein super modernes Mobilitätskonzept und im Stadtbild von Hamburg nicht mehr wegzudenken, eure Busse und Großraumwagen, die einen da von A nach B bringen. Genau, und Julia ist da schon eine ganze Weile. Ich glaube, du bist schon über 6 Jahre da, erst als PM und inzwischen über 3 Jahre lang als Director Product. Und ich glaube, auf der Reise hast du ein paar spannende Erfahrungen gemacht, die uns bei der Fragestellung heute sehr helfen. Und Julia fand ich, als ich sie kennengelernt habe und wie gesagt auf der Crafting Products, so spannend, dass ich auch dafür gesorgt und gekämpft habe, dass Julia, und ich freue mich sehr darüber, als Speakerin auf den Product Owner Days in Köln am 5. und 6. Mai vor Ort als Speakerin da sein wird. Da könnt ihr sie also wieder live erleben oder nochmal live erleben. Den Link zu den PO-Days packe ich auch später in die Shownotes. Wir haben da tatsächlich auch einen ganz interessanten Rabattcode vom Veranstalter D-Verlag bekommen. Ihr wisst, oder die meisten wissen, dass Dominik und ich ja da im Programmbeirat sind und wir als Produktwerker einer der 3 Kooperationspartner. Darum soll es aber heute nicht weitergehen. Julia, zu dir. Ich habe ein paar Sachen schon gesagt, aber wahrscheinlich noch lange nicht alles. Wer ist Julia Wissel? Und vielleicht helf uns doch mal ein wenig mit ein paar Infos zu dir. Wer bist du? Was machst du?
Sehr gerne. Erstmal auch danke für die Intro. Ja, genau, Julia Wissel. Ich bin jetzt seit über 6 Jahren bei Moja, wie du schon gesagt hast. Mein Hintergrund ist eigentlich ein ganz anderer. Also ursprünglich komme ich aus dem Bereich Kommunikation, Unternehmenskommunikation und PR. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, mich reizt das Digitale etwas mehr als das eher damals noch klassisch printlastige. Und habe einen Quereinstieg gemacht als Datenanalystin, damals bei der Xing bzw. Newark SE. Und bin da auch in die Softwareentwicklungswelt überhaupt erst eingetaucht und habe da die Rolle des Produktmanagers oder Owners überhaupt zum ersten Mal kennengelernt. Damals war ich quasi Beraterin als Analystin für die Produktmanager. Wenn die zum Beispiel ein Experiment durchgeführt haben, habe ich dabei geholfen, das aufzusetzen und dann auch auszuwerten, um zu verstehen, was sagen mir eigentlich die Insights, was mache ich jetzt damit, was entscheide ich. Und dann irgendwann für mich festgestellt, ich möchte auf der anderen Seite sitzen. Ich möchte nicht mehr Beraterin sein, sondern selbst in diese Rolle schlüpfen. Und ungefähr zur selben Zeit fingen dann diese schwarz-goldenen Busse in Hamburg an, durch die Gegend zu fahren. Und Moja war in Hamburg angekommen. Und dann habe ich wieder den Quereinstieg gewagt, habe mich beworben als Product Owner damals für das Dispatching-Team, also die Zuweisung der Fahrten auf die Fahrzeuge. Und das hat geklappt. Und seitdem bin ich da. Wie gesagt, dann die ersten 3 Jahre als Product Owner in verschiedenen Teams. Sehr optimierungslastig, backendlastig, irgendwann dann aber auch Richtung Frontend und vor allem die Passagier-App. Und jetzt seit 3 Jahren darf ich als Director of Product die Mobility Intelligence Produkte verantworten. Das heißt, sehr datenlastig wieder, was wieder so ein bisschen back to the original roots mir sehr viel Spaß macht, weil es diese beiden Welten so schön zusammenbringt. Und ja, von dynamischem Pricing über Optimierung, KPI-Dashboards, Decision Support, das sind so die Produkte, die uns beschäftigen jeden Tag und ja, mit denen ich beziehungsweise die Teams daran arbeiten dürfen.
Super spannender Werdegang. Vor allem spannend, dass du dann bei Xing noch nicht in die Produktrolle geschlüpft bist. Gerade damals war Xing ja, ja, ein Vorreiter vielleicht nicht, aber einer der großen Player, wo eben agile Produktentwicklung auch lief und sehr erfolgreich lief im großen Kontext. Spannend. Ja, dann bist du eben als Product Ownerin erstmal eingestiegen oder hast als Individual Contributor, als Produktmanagerin dort gearbeitet bei Moja. Lass uns da doch mal anfangen mit und in das Thema einsteigen. Ohne Macht führen, jenseits von Organigrammen. Das heißt, formale Macht hattest du dort in der ersten Rolle noch nicht. Wie hast du denn dort als POPM geführt?
Ja, das ist richtig. Also als Product Owner bin ich Teil eines Entwicklungsteams gewesen. Und klar, die erste Phase war natürlich erstmal reinkommen überhaupt in die Rolle. Ich hatte damals das wahnsinnige Glück, dass ich sowohl einen sehr, sehr starken Tech-Lead an meiner Seite hatte, der mich da sehr gut reingeführt hat in die doch sehr hohe Komplexität des Produktes, das wir hatten. Und eine sehr gute Agile-Coachin, die mich so in diese Ways of Working und Methoden reingeführt hat. Da bin ich bis heute sehr dankbar für. Das hat mir den Start definitiv vereinfacht. Ja, führen ohne Macht. Ich habe dann sehr schnell festgestellt, ich hatte ein Team, das wahrscheinlich mit Abstand die meisten Dependencies hatte zu anderen Teams. Das heißt, ich war sehr früh auch gezwungen, in Kontakt mit den ganzen anderen Produktmanagern zu treten, aber auch mit sehr vielen diversen Stakeholdergruppen und habe verstanden, okay, wenn ich hier gestalten will, beziehungsweise auch mit den Themen des Teams durchkommen möchte, muss ich einen Weg finden, wie ich all diese Menschen davon überzeuge, dass das der richtige
Mit auf
Weg ist.
deine Reise nehmen, in deine
Und
Richtung,
mit
ja.
auf meine Reise
Ja.
gehen. Genau. Und das war für mich ein Moment von Challenge Accepted. Und ich glaube, da hat mir auch das Thema Kommunikation sehr geholfen, was ich einfach mitgebracht habe. Ich habe einfach viele Gespräche gesucht, viel in Beziehungsaufbau investiert. Vertrauen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und wertvoll. Wenn ich eine Bindung und Beziehung zu einer Person habe, schätze ich auch die Meinung noch mal ein bisschen mehr, gucke vielleicht auch mal ein bisschen weniger genau auf die Faktenlage, sage ich jetzt mal, beziehungsweise bin offener für das Gespräch, bin auch offener für radikale Ideen und Ansätze.
Finde ich total wichtigen Punkt, ne, Beziehungsebene. Oder ich sage immer gerade, ich mache ja viel auch Stakeholder-Sachen oder Stakeholder-Trainings und so. Beziehungsbrücken aufbauen, nenne ich das immer ganz gerne, muss man in nicht krisenhaften Zeiten, also wo wir uns gut verstehen, Brücken bauen, Beziehungsebene bauen, damit, wenn es kracht oder wenn ich diesen Kontakt brauche und es vielleicht auch heftig ist auf einer Sachebene, dann kann ich. So ist mein Bild immer, über diese Beziehungsbrücken gut drüber laufen. Also, und klar, Kommunikation hilft bei Führung. Das ist ja sehr deutlich geworden schon.
Ja, absolut. Also diese Brücken zu bauen, dieses Investment, auch wenn es viel Zeit kostet, lohnt sich definitiv. Und ich glaube, wie du sagst, Krise, ich bin ja zu einer Zeit eingestiegen, kurz vor der Corona-Pandemie. Das hat, glaube ich, auch nochmal geholfen, dass man da einen ganz anderen Start rein hat in diese sehr spezielle Krisenzeit und dieses ganz andere Arbeiten, was man dann auf einmal miteinander hatte von On-Site zu Remote.
Das war für euch natürlich als Transportation-Anbieter sowieso nochmal doppelt und dreifach herausfordernd, sicherlich. Nochmal ganz kurz auf Führen ohne Macht zurück aus deiner Erfahrung. Trotzdem habt ihr ja auch Hierarchien. Also, du musst vielleicht nochmal kurz ein bisschen was zu Moja sagen. Wie groß wart ihr, als ihr einstieg? Wie groß seid ihr jetzt? Und die Frage, die dahinter steht, ihr habt wahrscheinlich auch Hierarchien, wahrscheinlich flache, aber auch die können einen ja mal überstimmen. Wie ging es dir damit?
Ja, absolut. Ich glaube, auch Hierarchie braucht es immer, ne? Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig. Ich glaube, das schafft auch Klarheit und du brauchst auch klare Verantwortlichkeiten. Am Ende muss einer oder eine finale Entscheidung treffen. Deswegen macht Hierarchie per se auch Sinn. Es ist nur eine Frage, wie wird Hierarchie gelebt oder auch missbraucht. Ja, zu Moja. Moja, als ich eingestiegen bin, waren wir etwas mehr als 100 Mitarbeitende. Mittlerweile sind wir ungefähr 380.
Wow.
Also wir sind gut gewachsen, auch trotz Pandemie, tatsächlich während der Pandemie gewachsen.
Ja, ist auch ein super erfolgreiches
Und
Produkt, ne?
ja, total. Also die Nachfrage ist da einfach wirklich konstant für gestiegen, auch noch mal mehr 2023, als wir dann offiziell Teil in Hamburg des ÖPNV wurden und damit auch unser Servicegebiet noch mehr erweitert haben, rollstuhlgerechte Fahrzeuge in die Flotte mit aufgenommen haben. Fahrten zusammen mit der Behörde für Menschen mit Behinderung for free quasi angeboten haben. Das hat natürlich nochmal einen zusätzlichen Push gegeben. Und genau, wir sind gestartet als reine B2C-Company. Also B2C war wirklich unser absoluter Fokus und Schwerpunkt. Und haben jetzt vor etwa 2 Jahren einen strategischen Shift gemacht zu einer B2B-Company. B2B und B2G, muss man sagen, also Government. Und bieten unsere Software an, unsere Kunden an, um selbst in ihren Städten oder wo auch immer sie unterwegs sind, Mobilitätslösungen anbieten zu können. Und das Ganze auf Basis von autonomen Flotten. Also autonomes Fahren ist bei uns das große, Innovationsthema, sage ich mal, was es natürlich nochmal doppelt spannend macht. Und gestartet sind wir mit dem Mobilitätskonzept Ride Pooling, also wo wirklich Fahrten gebündelt werden, die ein ähnliches Start- oder Zieladresse haben. Und sind aber auch gerade dabei, das auszubauen und weitere Mobilitätsformen anbieten zu können, wie auch Hailing oder einen Linienservice on Demand zum Beispiel.
Ja, du hast das, ich erinnere mich an den Talk, dass mir so klar wurde, ach, das ist ja gar nicht mehr nur Hamburg. Ich glaube, in Hannover, wenn ich es richtig im Kopf habe, seid ihr mindestens
Genau,
schon, ne?
ursprünglich Hannover und Hamburg, genau.
Und eben genau dieses ganze Thema autonomes Fahren, das ist ja eh spannend im Quadrat. Also wenn dann der Bus automatisch irgendwann kommt, also ohne Mensch drin, wie auch immer. Aber zurück zu unserem Thema. Du wurdest dann sicherlich auch mal überstimmt von der Hierarchie. Und hast gesagt
Ja.
eben, ja, ich akzeptiere schon, dass es Hierarchie gibt. Hast du dich da manchmal auch ungerecht behandelt gefühlt? Nach dem Motto, aber es ist doch sachlich so und so. Warum kommst du mir jetzt hier mit der Hierarchie-Peitsche an oder so?
Sowohl als auch. Also natürlich gibt es die Momente, wo gerade wenn man viel Herzblut reingesteckt hat in eine Idee und egal wie viele gute Argumente für diese Idee man bringt, wird diese Idee überstimmt. Das tut auch immer erstmal weh. Und das gehört aber für mich zu diesem Prozess dazu. Es das heißt nicht, dass ich immer gewinne, in Anführungszeichen, mit meiner Idee, dass ich immer durchkomme mit meinen Themen. Was ich aber sehr geschätzt habe und vielleicht auch das Glück hatte bei uns, ist, dass man trotzdem das Gespräch nochmal suchen kann und dass es auch wirklich dann Argumente gibt oder gab, die man auch nachvollziehen konnte, warum es vielleicht einfach jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Also, dass man vielleicht nicht per se gegen diese Idee ist, aber sagt, hey, ich verstehe deinen Punkt, jetzt gerade passt es aber eigentlich nicht so richtig in die Unternehmensstrategie rein. Oder lass uns da in 6 Monaten nochmal drüber sprechen. Ich glaube, dann könnte es nochmal wieder relevanter werden. Und ich glaube, da ist auch eher die Frage, wie wird dieses Nein zurücktransportiert und mit welchen Argumenten?
Was hast du so in deinem Umfeld gesehen, vielleicht von anderen PMs, anderen POs oder wie du auch jetzt auf die guckst, die du führst? Was kann schlecht laufen sozusagen als PMPO bezogen auf Macht? Also wenn ich sie nicht ergreife, was?
Wenn ich sie nicht ergreife, bin ich, glaube ich, kein guter PO. weil du dann eigentlich dein Produkt nicht wirklich ownst und die Verantwortung nicht ernst nimmst, die du eigentlich dafür trägst. Denn du bist Experte, Expertin dafür. Du weißt am besten in dem Moment, was funktioniert, was nicht funktioniert, was deine User wollen, was für die funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und wenn du diese Dinge nicht sichtbar machst, und ja, das sind manchmal keine einfachen Gespräche, die man vielleicht dazu führt, wird es niemand anders tun. Das heißt, dann wirst du eigentlich zu so einer Art Backlog-Manager. Du nimmst eigentlich nur noch die Themen an, die vielleicht von oben runtergegeben werden und führst diese aus. Das hat für mich aber nichts mit wirklich Ownership von einem Produkt zu tun. Man trägt in dieser Rolle diese Verantwortung, diese Macht zu ergreifen und einzustehen für die Themen, die aus dem Produkt herauskommen.
Ich finde dann, höre dann immer so ganz gerne, ja, aber ich kann nicht anders oder ja, bei uns ist das so und die Hierarchie ist bei uns so gestrickt und die Führungskräfte haben halt das letzte Wort und das müssen wir machen. Das ist so ein Henne-Ei-Problem irgendwie natürlich auch, ne? Natürlich gibt es diese Macht, gibt es die Hierarchie, aber wie du schon sagst, wenn ich gar nichts unternehme, sondern mich nur in diese Rolle begebe, nach dem Motto, kann nichts machen, dann wird sich bestimmt nichts ändern.
Ja, absolut. Was ich beim Thema Hierarchie und Org-Charts auch immer noch mal mir genauer angucken würde, ist das eine, wer entscheidet laut Org-Chart vielleicht bestimmte Themen. Aber es gibt wahnsinnig viele und spannende Entscheidungsdynamiken drumherum. Eigentlich hat jeder, fast jeder Mensch in einer C-Level-Position mindestens einen Vertrauten, ein Inner Circle, die nicht in der Hierarchie vielleicht sogar über mir stehen, vielleicht sogar auf gleicher Höhe oder auch nur eine Stufe höher. Aber ich weiß, mein C-Level geht regelmäßig mit dieser Person Mittagessen oder vertraut einfach auf das, was diese Person sagt. Dann ist mir damit, glaube ich, sehr geholfen, mich vielleicht häufiger mal mit der Person zu unterhalten, als direkt zu versuchen, Richtung C-Level zu gehen. Also nicht zu sehr das Org-Chart zu versuchen zu spielen, sondern die Entscheidungsdynamiken dazwischen. Und dort in das Beziehungsmanagement zu investieren, dort mir meine Vertrauten zu suchen, die mir dann vielleicht auch mal was zuspielen zu den Themen, die gerade das C-Level beschäftigen, damit ich das auch einfließen lassen kann in meine Arbeit, was ja umgekehrt total wertvoll sein kann.
Also genau, der Startpunkt ist, glaube ich, immer ganz basic-mäßig überhaupt eine Stakeholder-Map oder Stakeholder-Matrix zu machen, um so das Spielfeld erstmal zu erkennen. Und dann, wir haben bei uns in den Trainings auch immer ganz gerne diese Methode, die unser Dominik Winter mal erdacht hat, der sogenannten Stakeholder-Beziehungsmatrix, wo man so passiven und aktiven Einfluss mappt und versucht, so die Kraftfelder, wenn man so will, rauszuarbeiten. Wie machst du das? Also nutzt du Stakeholder Map oder anderes auch?
Ja, genau, Stakeholder Map beziehungsweise Influencer Map.
Ah ja, spannend.
Also, dass ich mir quasi, das eine ist die klassische Stakeholder Map, wer sind eigentlich meine Stakeholder, mir dann aber auch anzugucken, was passiert dazwischen, wer ist eine Person im Unternehmen mit vielleicht viel Einfluss oder mehr Einfluss, als man vielleicht auch ursprünglich denkt. Unterschiede zu machen zwischen, wer muss eigentlich nur informiert werden, wer muss aber wirklich vielleicht auch irgendwo entscheiden. Und dann auch zu überlegen, mit welchen Artefakten gehe ich dann auf diese Personen zu. Das sind einfach sehr unterschiedliche Dinge und auch eine unterschiedliche Frequenz, wie häufig ich vielleicht mit diesen Personen in Kontakt trete. Für mich ist Beziehung kein Selbstzweck. Ich glaube, da muss man auch immer aufpassen, da nicht zu stark auch ins Opportunistische zu fallen, sondern schon wirklich in diese Beziehungspflege reinzugehen. Denn am Ende ist die Beziehung oder die Beziehungen, die ich aufbaue, eigentlich die Infrastruktur für die Entscheidungsprozesse, die ich beeinflussen möchte. Ja, also ich sehe das als Invest in eine Infrastruktur, aber auf einer menschlichen Ebene. So, und da den Gegenüber wirklich zu verstehen, was beschäftigt die Person, weil es ist nicht per se, dass zum Beispiel ein C-Level mir was Böses möchte, sondern wenn ich eine Idee vorbringe und die zum Beispiel, sage ich jetzt mal, sehr klar abmoderiert wird, habe ich vielleicht auch das Problem meines Stakeholders nicht verstanden. Oder ich bin gerade nicht in deren Schmerz drin. Und das ist genauso meine Aufgabe zu verstehen und am Ball zu bleiben. Nicht nur, was ist das Problem meiner User von dem Produkt, sondern auch, was ist gerade eigentlich das Problem von meinem Stakeholder? Auf welchem Brandherd ist er oder sie eigentlich gerade unterwegs? Und wie kann ich vielleicht mit meinen Themen helfen, diese zu löschen? Und ich glaube, wenn man das schafft, zusammenzubringen, hat man auch nochmal einen sehr, sehr schönen Hebel, der dann auch viel eher angenommen werden kann, weil er ein beidseitiges Problem ist, sage ich mal.
Ja, sehr, sehr gutes Bild. Also Brandherd, auf dem er oder sie sitzt, beziehungsweise auch, ich finde dieses Modell des Pace Layerings, beziehungsweise der Idee, auf welcher zeitlichen, in welchem zeitlichen Horizont spricht, wäre total wichtig, ne? Als PM guckst du halt vielleicht eher auf deinen nächsten Sprint, vielleicht auf die nächsten drei Sprints, vielleicht noch aufs Quartal, aber eher sehr kurzfristig, und im C-Level wird halt mindestens mal auf Jahres- oder vielleicht zwei, drei Jahresebene, je nach Kontext, geguckt. Und so finden halt Diskussionen eben auch ganz anders statt. Also der Blick nach weiter vorne, vielleicht Bedrohungen, ja, jetzt geht es euch gut, soweit ich weiß, aber natürlich auf der C-Level-Ebene wahrscheinlich eher die Frage, wie können wir wachsen? Wir haben Investorendruck vielleicht, wir haben Bedrohungen durch, keine Ahnung, grundsätzliche Überlegungen. Grundsätzliche Rahmenbedingungen, andere Wettbewerber, Player, die sind auf einer PM-Ebene so nicht tagtäglich vielleicht zu sehen und zu spüren. Und das zu akzeptieren, dass jemand, mein Gegenüber oder meine Gegenüber, andere Schmerzen hat und andere anders, auf einem anderen Level vielleicht auch denkt, das ist ja nicht besser oder schlechter, sondern nur anders, ist total wichtig. Ich fand dieses Bild gerade super schön von dir mit dem Investition in den Aufbau einer Beziehungsinfrastruktur, hast du es, glaube ich, eben genannt. So
Ja.
ähnlich. Tolles Zitat. Gehe ich mal einen Schritt weiter und bleib aber bei diesem Infrastrukturthema. Du bist ja gestartet kurz vor der Pandemie, haben wir eben gesagt. Wie ist denn die Beziehungsinfrastruktur oder was in den Themen Remote und Hybrid? Also, was ist da anders, wenn wir eben nicht mehr an der Kaffeemaschine direkt oder beim Mittagessen jeden Tag unsere entweder Peers der PMs treffen oder eben die eben von dir genannten Product Leader oder C-Level, die ich so ein bisschen influencen will? Wie gehst du da vor oder was sind deine Tipps?
Ja, jetzt muss man natürlich sagen, dass das eine Zeit war, die auf mehreren Ebenen herausfordernd war und auch sehr unterschiedlich, sehr persönlich. Jeder hatte da andere Themen, auch natürlich familiäre Dinge kommen dazu, nicht nur die beruflichen. Ne? Ich habe vielleicht Kinder zu Hause, keine Schule. Also da kam ja wirklich so viel zusammen, dass sich alle natürlich erstmal so ein bisschen sortieren mussten und durften. Was wir damals bei uns im Team gemacht haben, ist wirklich trotzdem festzuhalten an der Beziehungspflege untereinander auf einer eher persönlichen Ebene. Also wir haben jeden Freitag dann zum Beispiel remote eine Friday Celebration gemacht. Das heißt, wir haben einmal zusammen gefeiert. Was haben wir denn diese Woche Positives erreicht? Und dann aber auch danach noch weiter Zeit zusammen verbracht. Und wenn es war, dass wir Spiele gespielt haben oder einfach jemand nur erzählt hat, wie es ihm gerade so geht, das war so quasi die Teamebene, die für uns damals sehr wichtig und wertvoll war und uns zusammengehalten hat, dass wir den Kontakt nicht zueinander verlieren und ein Gefühl kriegen, wie geht's eigentlich dem anderen gerade so?
Habt ihr das, ich muss direkt reinhaken, habt ihr das euch bewahrt bis heute in
Nein.
die hybride Zeit? Oder seid ihr alle wieder vor Ort? Oder wie
Ja, also
sieht
das
es
ist
jetzt
in dem
aus?
Moment gestorben, wo wieder der Switch war zurück zu Hybrid. Zum einen natürlich, weil auch einfach der große Wunsch da war, sich wieder persönlich zu sehen. Also viele hatten wirklich das Bedürfnis danach, andere nicht, das ist auch okay. Also manch einer ist auch weiterhin eher bei dem, ich sag mal, vier Tage die Woche Homeoffice und nur einen Tag die Woche komme ich rein. Da geht jeder anders mit um, aber in dem Moment, wo es hybrid war, ist das auch dann wieder eingeschlafen, weil es das nicht mehr gebraucht hat.
Spannend. Gehen wir mal zurück zu deiner Reise, weg vom Remote und Hybrid. Aber du bist jetzt dann also seit gut 3 Jahren selber Führungskraft, also auch mit hierarchischer Macht. Was hat dir da geholfen aus deiner Führungserfahrung als PO, PM vorher? Hast du ist das eins zu eins übernehmen können oder was waren so die Gedanken dabei beim Übergang?
Ja, die PO-Rolle, finde ich, ist per se eine wahnsinnig gute Vorbereitung auf jegliche Führungsrolle, weil man qua Rolle gezwungen ist, in Anführungszeichen, wirklich dieses Servant-Leadership-Mindset zu leben, jeden Tag. Ich habe keine hierarchische Macht oder disziplinarische Macht. Und trotzdem ist es meine Aufgabe, jeden Tag mein Team, meine Peers und meine Stakeholder mitzunehmen auf meinem Weg, von meiner Vision zu überzeugen, mit guten Argumenten, mit Daten, was auch immer mir zur Verfügung steht. Und das ist meine Aufgabe. Das ist mein Job. Zu großen Teilen. So. Und das konnte ich eins zu eins mitnehmen in meine neue Rolle. Also wirklich dieses Servant Leadership, dieses weiterhin nicht zu versuchen, nur über diese neue disziplinarische Macht Entscheidungen durchzudrücken, sondern wirklich sicherzustellen, dass die Leute auch dahinter stehen, dass mein Team an auch meine neue Vision oder Strategie glaubt, dass die überzeugt davon sind. Und wenn nicht, mir das auch sagen und signalisieren. So, hey, den Teil verstehe ich nicht oder da gehe ich irgendwie nicht mit, weil, damit du auch die Qualität dessen verbesserst, was du ja dir überlegt hast. Es hat aber natürlich auch seine Grenzen, denn als Director bin ich eben nicht nur Servant Leader für mein Team. Ich bin Mittelmanagement und das kommt auch immer mit Erwartungen von oben. Und vielleicht sind da auch manchmal Themen dabei, wo auch ich als Führungskraft nicht immer zu 100% hinterstehe. Und trotzdem ist es dann meine Aufgabe, dieses Thema erfolgreich zu Ende zu bringen. Und das zu akzeptieren und dann auch manchmal die schwierigen Gespräche zu führen. Und auch wenn sie vielleicht dann in dem Moment nicht immer und überall gut ankommen, inklusive vielleicht mal 2, 3 Tage, jemand entscheidet, sich nicht mehr mit mir zu unterhalten, weil er das erstmal sacken lassen muss. Und das ist auch okay. Ne, das gehört dazu.
Das ist ja eine besondere Herausforderung. Entschuldigung, aber da möchte ich mal nachhaken, weil du bist ja vom Peer, also PM-Kollegin, zur Chefin geworden. Das ist ja nochmal eine ganz, in der gleichen Firma, im gleichen Kontext. Wie erging es dir damit?
Ja, es war eine sehr spannende Transformation. Ich hatte das Glück, dass ich nicht innerhalb derselben Domain Führungskraft geworden bin, sondern in einer anderen Domain. Das hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen geholfen. Ich war auch da, die ProduktmanagerIn, aber wir waren jetzt nicht direkte Peers vorher gewesen. Die Sorge hatte ich dennoch. Wie ist das so, wenn ich dann auf einmal, das war ja auch dann innerhalb von 2 Wochen, war ich vom PO zum Director. Also der Prozess davor war vielleicht ein bisschen länger, aber es war wirklich, ich hatte 2 Wochen Übergabe, Handover von meinem alten Team mit, okay, ich verlasse euch jetzt, hin zu, okay, jetzt bin ich in der anderen Domain verantwortlich für ganz andere Themen. Und ich hatte aber wirklich ein tolles Team, die da super gut und super offen mit umgegangen sind und mit denen ich sehr schnell eine sehr gute Ebene gefunden habe. Also die Sorge war am Ende unbegründet. Nichtsdestotrotz war das Thema People Management für mich die größte Challenge in der Transition. Also da habe ich wirklich 6 Monate gebraucht, bis ich mich da reingefunden habe und habe auch immer wieder reflektiert und überlegt, war das jetzt die richtige Entscheidung? War das der richtige Weg? Gehe ich das weiter oder ist es vielleicht einfach nicht das Richtige für mich? Und ich bin froh, dass ich dabei geblieben bin, auch wenn der Weg eine Achterbahnfahrt war, weil mittlerweile bin ich total happy mit der Rolle und es macht mir auch Spaß, dass der People-Management-Part dabei, neben dem Inhaltlichen. Aber der Weg dahin war auch ein bisschen steinig. Ja.
Die ähnliche Erfahrung habe ich ja damals auch gemacht bei HRS. Im Endeffekt, der People-Management-Part hat er mir Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ich habe das so für mich so mitgenommen, so ja, kann ich, geht, muss ich aber nicht haben. Also weil man hat natürlich notwendigerweise etwas weniger Zeit dann für den produktbezogenen Part. Nun hast du also Macht erlangt vor gut 3 Jahren. Macht, das Wort Macht ist ja immer so eine Frage, ne? Wie fühlt man das überhaupt? Also fühlt sich Macht positiv an? Der Begriff Macht ist ja eher negativ konnotiert. Positiv könnte man sagen, du hast mehr Gestaltungs- und Entscheidungsfreiraum bekommen. hat dich das bewegt, die Frage?
Ja, hat es. Ich habe mich am Anfang sehr schwer damit getan, das auszusprechen als Macht, weil es so eine fast negative Konnotation hatte. Macht, das ist ja nichts Positives und das ist ja eher ein Machtmissbrauch, interpretiert man damit vielleicht ein bisschen, vielleicht eher. Mittlerweile sehe ich das anders. Für mich ist Macht nichts Negatives, sondern es ist Teil meiner Aufgabe und auch der Erwartung an mich in meiner Rolle, dass ich diese Macht auch annehme und nutze. Und das ist ja eher die Frage, wofür nutze ich diese Macht bzw. den Einfluss, den ich gewinne, über mein Servant Leadership, über die Art und Weise, wie ich Dinge kommuniziere, rüberbringe, Überzeugungsarbeit leiste oder auch verhandle. Also auch Negotiation ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Teil im Produktmanagement. Da könnte man eine eigene Podcast-Folge zu machen. Aber auch die Macht durch das Hierarchische. Also auch das muss man, darf man annehmen, glaube ich, in dieser Rolle. Und es ist nichts Negatives, sondern ich kann ja auch ganz viel Positives damit schaffen. Für meine Leute, indem ich mich für sie einsetze, Dinge möglich mache, aber auch für meine Stakeholder. Am Ende des Tages haben sie mich da ja hingesetzt, weil sie sich erhoffen, dass ich ein paar ihrer Probleme löse. Und das hat für mich auch mit Macht zu tun und das aber auch im Positiven.
Lass mal ein bisschen auch zurückspulen. Die Julia vor 4, 5 Jahren als Product Ownerin, die ohne Macht geführt hat, im Vergleich zu Julia heute, die mit formaler Macht, ne, führt, hat sich dein Führungsstil dadurch geändert, wenn du oft versuchst, auf dich selber zu blicken? Oder was hat sich an deiner Art zu führen vielleicht verändert?
Ich würde schon sagen, dass ich als PO noch mehr Raum hatte für, beziehungsweise es war meine einzige Option, über Kontext und über Beziehungen Dinge zu beeinflussen. Und es gibt Momente in meiner jetzigen Rolle, wo ich mir die Zeit, die sowas vielleicht manchmal kostet, nicht immer erlauben kann. Und ich glaube, das ist was, was ich heute in meinem Alltag vielleicht manchmal mehr merke, dass ich dann schon auch mich beziehe, zum Beispiel auf Company Strategy sagt X. Entsprechend gibt es da auch nicht viel zu diskutieren. Wir machen das so. Was ich vorher wahrscheinlich so klar nicht formuliert hätte, weil ich die Sorge gehabt hätte, dass wenn ich so top-down in Anführungszeichen reingehe, ich Leute verprelle und mir dann die Steine, die ich im Brett habe, so ein bisschen verspiele. Und da würde ich sagen, ist vielleicht so ein kleiner Unterschied zu dem, wie ich heute führe. Ich führe, glaube ich, auch klarer oder bin auch klarer, habe eine klarere Haltung auch zu vielen Themen. Nichtsdestotrotz, woran sich nichts geändert hat, ist wirklich das Einbeziehen des Teams. Also damals als PO, das habe ich natürlich jetzt nicht mehr. Ich habe kein Softwareentwicklungsteam, für das ich oder dessen Teil ich bin. Aber mir war es damals immer sehr wichtig, sie mit einzubeziehen in Entscheidungsprozesse. Und das tue ich auch heute noch. Also ich versuche sehr, sehr transparent gegenüber meinen Produktmanagerinnen zu sein und ihnen sehr, sehr viel Kontext zu geben. Das muss eine bewusste Entscheidung sein. Denn nicht jeder kann damit umgehen. Da sind ja auch manchmal Uncertainty oder unsichere Sachen mit dabei, wo man vielleicht Sorgen hat. Okay, was bedeutet das jetzt für uns? Ich finde es aber wichtig, dass sie diesen Kontext haben in den Entscheidungen, die sie jeden Tag fällen und daraufhin mir auch Feedback geben können für die Entscheidung, die ich fälle. Also, dass wir da auf Augenhöhe, sage ich mal, miteinander in den Austausch gehen können.
Sehr reflektiert. Gefällt mir sehr gut. Dann gucken wir doch mal jetzt auch auf die Frage, wie du deine PMs führst. Vielleicht erstmal, wie groß ist die Führungsspanne? Also wie viele Direct Reports hast du?
5.
5, okay.
5.
Und ja, meine Frage wäre so, du bist dann ja auch als Coach oder Product Leaderin und Coach für die Leute zuständig. Wie leitest du deine PMs an, ohne Macht selber zu führen?
Ich habe das Glück, dass ich teilweise auch die Produktmanagerin in meinem Team mit auswählen durfte oder einstellen durfte. Den Luxus hat man natürlich nicht immer, ne? Aber da kann man auch schon mal sehr auf so ein bisschen so das Mindset achten, weil was mir sehr wichtig ist, sind Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen, die proaktiv sind, auch nicht vielleicht davor scheuen, mal in den Konflikt reinzugehen. Und das ist, glaube ich, immer schon eine sehr wertvolle Basis, wenn man das in seinem Team hat. Ansonsten gebe ich, so wäre zumindest meine Perspektive, wäre mal spannend, meine Produktmanager zu fragen.
ihr könnt dann hinterher uns schreiben, ne? Oder das unter einen Blogpost oder unter einen LinkedIn-Beitrag setzen.
relativ viel Autonomie und Freiraum in dem, wie sie ihr Produkt gestalten. Und habe da im Gegenzug aber auch eine hohe Erwartung. Also wenn sie sich Dinge überlegen und vielleicht auch annahmenbasiert Risiken eingehen. Erwarte ich aber auch, dass diese validiert werden, gemessen werden und auch auf die Straße gebracht werden und wir dann über Ergebnisse sprechen können. So, da bin ich auch relativ klar. Und dieses Thema Beziehungspflege ist was, das ich sehr stark forciere und immer wieder versuche zu motivieren, das auch zu tun und da wirklich die Zeit auch sich zu nehmen und reinzustecken. Das ist für mich Arbeitszeit. Also wenn ich ein Mittagessen plane mit einem Stakeholder, ist das Arbeitszeit. Es ist aber auch Teil deiner Rolle und es macht dir deine Rolle leichter oder es hilft dir in deiner Rolle, sage ich jetzt mal. Und da vielleicht auch Barrieren aufzubrechen, die man innerlich hat mit, ah, okay, aber ich kann doch jetzt nicht einfach unsere CFO zum Mittagessen einladen. So, ja, aber warum denn nicht? Versuch's doch mal.
Sie zahlt.
Mal sagen, kann sie ja nicht. Genau. So, also da so ein bisschen, das ist wirklich wichtig oder auch zu versuchen, wenn ich was sehe, was passen könnte. Also wenn ich einfach eine neue Connection entdecke, Produktmanager hat sich ein neues Thema geschnappt zum Beispiel oder hat eine Idee, dass ich sagen kann, hey, es gibt da jemanden im Unternehmen in der und der Abteilung, die haben sich schon mal mit sowas beschäftigt oder in ihrem vorherigen Job sowas gemacht. Ich connecte euch mal oder schreibe die Person doch mal an. Also auch da versuche eher über den Enablement-Modus sie zu bestärken und diese Connection herzustellen. Wie sie sie dann aber nutzen, ist dann wieder ihnen überlassen.
Ich habe dich so verstanden, dass du in der Führung sehr stark auf die User-Outcomes oder auch Business-Impact drauf guckst. Ne? Du sagst über Ergebnisse oder validierte Hypothesen etc. Das ist ja so, wie ich dich da in dem Talk auch kennengelernt habe. Da ging es eher um B2B-Discovery, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ein anderes Thema als jetzt. Bist du sehr zahlengetrieben inzwischen?
Ja, das bringt natürlich auch meine Vergangenheit als Data Analyst so mit sich.
Ah, stimmt. Ja,
sag ich mal. Also da bin ich praktisch schon sehr, sehr datengetrieben. Zum Glück aber die Produktmanager, mit denen ich arbeite, auch. Und die Natur unserer Domain Intelligence bringt das auch mit sich. Ne? Also jedes Team ist sehr datenlastig, sehr datengetrieben, arbeitet mit Daten. Und wir haben sogar einen ehemaligen Data Scientist bei uns und einen ehemaligen Business Analysten, die gewechselt sind in die Produktmanager-Rolle. Und da merkt man das natürlich dann auch ganz, ganz stark. Das finde ich total cool. Das macht mir total viel Spaß, mit denen zu arbeiten, weil die wirklich dieses Mindset haben, was eben genau darauf einzahlt, dass man Dinge messbar macht und versteht, wie kann ich das quasi zuordnen auf den Business Impact, den ich eigentlich mit meinem Thema oder meinem Feature habe.
Spannend. Julia, dann lass uns jetzt zum Abschluss, wir haben hier immer so in unserem Format den sogenannten finalen Tipp am Ende, nochmal drauf gucken. Vielleicht hast du die Sachen auch schon genannt, aber willst noch mal ein paar Sachen herausheben. Wenn ich dich jetzt, oder wir haben hier in der Zuhörerschaft Product Ownerin, einen Produktmanager, sei es drum, also irgendwen, der oder die Individual Contributor ist, wie man so schön sagt. Also Produkt beantwortet, aber noch ohne formale Macht, ohne hierarchische Macht. Was würdest du der Hörerin, dem Hörer so empfehlen? Also den ersten, nächsten Schritt oder wenn man sich bislang vielleicht damit noch nicht so beschäftigt hat, vielleicht auch eher so ein bisschen struggelt, ich habe ja gar keine Macht. Was sind so deine ein, zwei Tipps vielleicht?
Das, was du selber gesagt hattest über ich habe ja hier keine Macht, das hat mich sehr getriggert. Also dieses Gefühl von, bei uns ist das aber so und die Hierarchien sind da und ich komme da einfach nicht weiter, ich komme da nicht gegen an. Ich glaube, Punkt 1, es gibt wahnsinnig viele Dinge, die man tun könnte. Und ich glaube, das Wichtige ist, sich nur eine Sache erstmal vorzunehmen und die auszuprobieren. Also sich auch in diesem Wald von Möglichkeiten nicht zu verlieren und zu denken, ah, ich muss jetzt hier ganz viele verschiedene Dinge ausprobieren, um diese Macht auszuüben, sondern sich eine Sache zu nehmen und die auszuprobieren. Und womit ich wirklich starten würde, ist, mal das Org-Chart zu nehmen und die anderen Entscheidungsdynamiken drüber zu malen. Also die Influencer-Map eigentlich über das Org-Chart zu legen und sich mal zu überlegen, wer ist denn der Flüsterer von meinem CPO oder meinem CTO? Was glaube ich denn, wer ist so the person of trust und habe ich mit dieser Person eigentlich schon eine gute Beziehung oder noch nicht? Und wenn nicht, dann wäre das der allererste Coffee-Chat, den ich morgen mal einstellen würde und sich darüber mal wirklich ranzutasten, weil ich glaube, diese Infrastruktur aufzubauen, ebnet einem den Weg für viele, viele mögliche Einflüsse, die man haben kann in der Firma.
Dankeschön. Sehr guter Tipp. Ja, ich kann rund um Influencer Map, das ist sehr nah bei, auch die Beziehungsmatrix von Dominik auch nochmal verlinken im Blogpost. Mein Tipp wäre, also weil wir ja sehr viel über Kommunikation und Stakeholder Alignment eigentlich heute auch gesprochen haben, mein Tipp, also mein Buchtipp wäre da von Bruce McCarthy, das Buch Aligned. Ich glaube, das ist vorletztes Jahr rausgekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Für mich momentan das beste Buch zum Stakeholder-Management für Produktmenschen. Da steckt auch viel drin. Also ich verlinke gerne auch nochmal ein paar ältere Folgen von uns rund um die Stakeholder-Matrix, Stakeholder-Kommunikation etc., die hier mit einhergeht. Julia, vielen lieben Dank. Das hat richtig Spaß gemacht, das Gespräch. Ich finde das bombastisch, wie reflektiert und analytisch du da auf deine Situation und dein Handeln und dein Wirken als Führungskraft auch guckst und auf deinen Weg. Vielen, vielen Dank für die Offenheit des Teilens und viel Erfolg weiterhin auf der Reise.
Danke dir.
Ich freue mich dementsprechend umso mehr, dich Anfang Mai dann hier in Köln bei den PO Days begrüßen zu dürfen. Und ja, ich hoffe auch, dass viele von euch da sein werden. Die Konferenz ist ja, oder vom Venue her sind wir mit 260 Leuten da begrenzt. Die letzten zwei Jahre, also es gibt es ja erst jetzt im dritten Jahr und die beiden ersten Durchführungen waren auch immer frühzeitig ausverkauft. Davon gehe ich dieses Jahr eigentlich auch aus. Von daher wird das wieder eine schöne Veranstaltung und toll, dass du dann auch dabei bist.
Ich freue mich sehr drauf.
Ja, in diesem Sinne, nehmt ein paar Sachen mit, hoffentlich aus diesem Gespräch und nehmt vielleicht das eine Ding mit, was ihr, sei es der finale Tipp oder andere Sachen, die ihr im Laufe des Gesprächs gehört habt und setzt sie um in eurem Handeln, verändert was an eurer Wirkung. Ich nehme mir dieses Framing, den Begriff Investition in deine Infrastruktur für Entscheidungen mit. Ich muss mir die genauen Wortlaut nachher nochmal anhören, aber fand ich sehr, sehr gut, das Zitat. Vielen Dank, Julia.
Gerne.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.